Abgesehen von dem Wesen, das im Wasserloch wohnte, hatte Rincewind auch noch die Aufmerksamkeit eines anderen Beobachters geweckt. Tod bewahrte Rincewinds Lebensuhr inzwischen in einem speziellen Regal seines Arbeitszimmers auf. Damit verhielt er sich wie ein Zoologe, der ein besonders interessantes Exemplar im Auge behalten möchte. Die Lebensuhren der meisten Leute hatten jene klassische Form, die Tod für angemessen hielt, um ihren Zweck zu erfüllen. Sie sahen aus wie zu groß geratene Eieruhren, und der in ihnen rieselnde Sand maß die Sekunden des Lebens. Rincewinds Lebensuhr schien das Werk eines Glasbläsers zu sein, der in einer Zeitmaschine einen Schluck aufbekommen hatte. Tod konnte ziemlich gut die Lebenszeit abschätzen, die eine bestimmte Menge Sand verkörperte, und daher wusste er, Rincewind hätte schon vor einer ganzen Weile sterben sollen. Aber im Lauf der Jahre bildeten sich sonderbare Wölbungen, Kurven und Erweiterungen im Glas der Uhr. Häufig rieselte der Sand diagonal oder gar zurück. Rincewind war so oft von Magie getroffen und gegen seinen Willen durch Zeit und Raum geschleudert worden, wobei er nicht selten riskierte, sich selbst zu begegnen, dass sich das exakte Ende seines Lebens ebenso schwierig feststellen ließ wie der Anfang einer Rolle durchsichtigen Klebebands. Tod kannte das Konzept des ewigen, sich immer wieder erneuernden Helden, des Meisterkämpfers mit 1000 Gesichtern. Er kommentierte das nicht weiter. Es geschah recht häufig, dass er Helden begegnete, die von den Leichen, und diesem Punkt kommt große Bedeutung zu, fast aller ihrer Feinde umgeben waren und erstaunt brummten: »Meine Güte, was ist gerade passiert?« Tod lehnte es ab, sich zu der Frage nach einer hypothetischen Vereinbarung zu äußern, die es den Helden erlaubte, später ins Leben zurückzukehren. Allerdings überlegte er manchmal, wenn ein solches Geschöpf tatsächlich existierte, gab es dann auch einen ewigen Feigling, um einen Ausgleich zu schaffen? Einen Antihelden, von dem man immer nur den Rücken sah, wenn er davonlief? Die Legenden vieler Kulturen berichteten von einem zeitlosen Helden, der irgendwann zurückkehren würde. Vielleicht forderte das Gleichgewicht der Natur auch die Existenz eines Helden, der nicht zurückkehrte. Wie auch immer die endgültige Wahrheit beschaffen sein mochte, Tatsache war, dass Tod nicht die geringste Ahnung hatte, wann Rincewind sterben würde. Darüber ärgerte sich ein Geschöpf, das voller Stolz darauf hinwies, immer pünktlich zu sein. Tod glitt durch die samtene Leere seines Arbeitszimmers und näherte sich dem Modell der Scheibenwelt, falls es sich wirklich um ein Modell handelte. Leere Augenhöhlen blickten nach unten. »Zeig mir«, sagte er. Kostbares Metall und Edelsteine verblassten. Tod sah die Strömungen von Ozeanen, Wüsten, Wälder, Wolkenformationen, die wie Herden aus Albinobüffeln wirkten. »Zeig mir!« Das Auge der Beobachtung flog los und sprang in die lebendige Karte. Ein rötlicher Fleck wuchs inmitten eines stürmischen Meeres. Uralte Bergketten zogen vorbei, Wüsten aus Felsen und Sand glitten fort. »Zeig mir!« Tod sah den schlafenden Rincewind. Gelegentlich zitterten die Beine des Zauberers. Tod spürte, wie etwas hinten an seinem Kapuzenmantel emporkletterte, auf der Schulter kurz verharrte und dann heruntersprang. Das ebenfalls in einen schwarzen Mantel gehüllte Skelett einer Ratte landete mitten in dem Bild, quiekte aufgeregt und schlug immer wieder mit der kleinen Sense zu. Tod hob den Rattentod an seiner Kapuze hoch und betrachtete ihn. »Nein, auf diese Weise erledigen wir es nicht!« Der Rattentod zappelte energisch. »Uiek!« »Weil es gegen die Regeln verstößt«, sagte Tod. »Wir müssen der Natur ihren Lauf lassen!« Er blickte so auf das Bild hinab, als sei ihm etwas eingefallen. Dann setzte er den Rattentod auf dem Boden ab, trat zur Wand und zog an einer Kordel. Weit entfernt läutete eine Glocke. Nach einer Weile kam ein älterer Mann mit einem Tablett herein.
»Entschuldige bitte, Herr. Ich war damit beschäftigt, das Bad zu reinigen.«
»Wie bitte, Albert?«
Ich meine, deshalb bringe ich dir den Tee erst jetzt, Herr,
erwiderte Albert.
Das spielt keine Rolle. Sag mir, was du über diesen Ort weißt.
Toads Knochenfinger klopften auf den roten Kontinent. Der Diener beugte sich vor.
Oh, jener Ort, sagte er. Wir nannten ihn Terror Incognita, als ich noch lebte, Herr. Hab ihn nie selbst besucht. Es liegt an den Strömungen, weißt du? Viele arme Seeleute sind dort an fatalen Küsten gestrandet, anstatt über den Rand zu fallen, und vermutlich haben sie es bereut.
So trocken wie bei einer Statue die Tee...
Sehr trocken, Herr, so heißt es jedenfalls. Und heißer als bei einem Dämon, der sch...
Sehr heiß, Herr, aber du bist doch bestimmt dort gewesen, oder?
Oh, ja. Aber du weißt ja, wie das ist, wenn man beruflich zu tun und kaum Zeit hat, sich das Land anzusehen.
Toad deutete auf eine große Spirale aus Wolken. Langsam drehten sie sich um den Kontinent, wie Schakale, die vorsichtig einen sterbenden Löwen umkreisten. Er mochte schwach wirken, war jedoch noch stark genug, um kräftig zuzubeißen.
»Sehr seltsam«, sagte Toad. »Ein permanentes Hochdruckgebiet und darin ein großes, ruhiges Land, das nie ein Unwetter erlebt, nie einen Tropfen Regen empfängt.«
»Der ideale Urlaubsort.«
»Komm mit mir!«
Der Rattentod folgte Toad und Albert, als sie die große Bibliothek betraten. Hier schwebten Wolken unter der Decke. Toad streckte die Hand aus.
»Ich möchte ein Buch über die gefährlichen Geschöpfe von 4X.«
Albert sah nach oben, sprang zur Seite und versuchte, in Deckung zu gehen. Er kam mit einigen blauen Flecken davon, weil er so klug war, sich zu einer Kugel zusammenzurollen.
»Albert«,
sagte Toad nach einer Weile, und seine Stimme klang dumpfer als sonst.
»Ich wäre dir dankbar, wenn du mir ein wenig helfen könntest.«
Albert kletterte nach oben, zerrte an den großen Bänden und schob genug von ihnen beiseite, dass Toad aus dem Bücherberg herauskriechen konnte. Er griff nach einem beliebigen Buch und las den Titel.
»Gefährliche Säugetiere, Reptilien, Amphibien, Vögel, Fische, Quallen, Insekten, Spinnen, Schalentiere, Gräser, Bäume, Moose und Flechten von Terror Incognita«, las er.
Toads Blick glitt ein wenig tiefer.
»Band 29c«,
fügte er hinzu.
»Oh, dritter Teil, wie ich sehe.«
Er starrte an den lauschenden Regalen empor.
»Vielleicht wäre es einfacher, wenn ich nach den harmlosen Geschöpfen jenes Kontinents fragen würde.«
Sie warteten.
»Es scheint, dass...«
»Nein, warte, Herr, da kommt etwas.«
Albert deutete auf ein weißes Objekt, das träge im Zickzack durch die Luft schwebte. Toad hob die Hand und griff nach dem Blatt. Er las es sorgfältig und drehte es dann, für den Fall, dass etwas auf der Rückseite stand.
»Darf ich?«
fragte Albert. Toad reichte ihm das Blatt.
»Einige Schafe«, las Albert laut. »Oh, na schön. Unter solchen Umständen wäre eine Woche am Strand vermutlich besser.«
»Welch ein faszinierender Ort«, sagte Toad. »Sattle das Pferd, Albert. Ich habe das Gefühl, bald gebraucht zu werden.«
»Quiek«,
ließ sich der Rattentod vernehmen.
»Wie bitte?«
»Er sagt, sei unbesorgt, Herr«,
übersetzte Albert.
»Warum sollte ich mir Sorgen machen?«